Ja, meine Damen und Herren, jetzt geht's ins Finale. Das vierte Drama, der Seelenerwachen. Es beginnt gleich damit, dass das Wirken des Geistigen praktisch ins Leben eingeführt werden soll. Hilarius, der ja von seiner Aufgabe als Tempelführer mittlerweile abgelöst wurde, hat das Holzverarbeitungswerk seines Vaters übernommen. Also ein holzverarbeitender Betrieb. Und er möchte jetzt die Produkte so gestalten, dass sie dem Geistigen entsprechen. Das heißt, sie sollen künstlerisch entsprechend gestaltet sein, dass in jeder Form, in jeder Gestaltung auch das Geistige lebt. Das ist sein Traum. Und die Szene beginnt zunächst, dass man den Bürochef des Hilarius sieht, der, naja, dem stehen die Schweißperlen auf der Stirn. Er sagt, seit der Hilarius das Werk führt und seine Ideen verwirklichen will, seitdem geht's mit dem Werk eigentlich bergab. Also die Kunden bleiben aus, die Kunden sind unzufrieden, die Liefertermine werden nicht eingehalten. Er hält es einfach für verfrüht, die Produktion so umzustellen, man solle doch bei der alten Produktionsweise bleiben. Und bespricht das eben auch mit dem Sekretär des Hilarius, und beide sind halt der Meinung, dass das nicht geht und dass vor allem die Menschen, die er gewonnen hat dafür, jetzt dieses Werk zu verwirklichen, dass die nicht geeignet sind. Diese Menschen sind eben die, die wir schon kennen. Johannes Thomasius soll künstlerisch gestalten. Er ist also wieder dazu übergegangen, mehr als Künstler tätig zu sein. Und Professor Capesius, Maria und Benediktus sollen Vorträge dazu halten, sollen den Menschen also erklären, warum das so gemacht wird, was die geistigen Hintergründe sind, um einfach das Bewusstsein für die Dinge zu heben. Und der Bürochef und der Sekretär meinen aber, dass das eigentlich nur Schwärmer sind, die nicht wirklich fürs Praktische taugen, dass die Zeit einfach noch nicht reif dafür ist. Und Hilarius kommt dann dazu, Sekretär verabschiedet sich, es kommt also zum Gespräch zwischen dem Bürochef und Hilarius, die beiden sind bis zu einem gewissen Grad auch befreundet, kann man sagen. Also der Bürochef ist nicht nur bloß Angestellter, sondern er nimmt wirklich inneren Anteil an dem Werk. Er ist schon seit lange tätig, war auch für den Vater tätig, der eben so ganz ein Praktiker offensichtlich gewesen ist, bei dem das Werk wirklich tadellos funktioniert hat. Und er möchte eigentlich den Hilarius unterstützen, dass das wirklich gut und fruchtbar aus wirtschaftlichem Sinn weitergeht, und er möge doch also diese noch verfrühten Ideen einmal zurückstellen. Naja, Hilarius sagt, ja, er versteht das schon alles, aber er hat ja auch einen Menschen, der ganz fürs Praktische geeignet ist, er hat den Dr. Strada gewonnen dafür. Der würde auch mitmachen, und der ist doch Techniker, der versteht etwas von diesen praktischen Dingen. Und da schlägt jetzt der Bürochef erst recht die Hände über dem Kopf zusammen, weil mittlerweile hat sich herausgestellt, die großartige Erfindung des Dr. Strada ist in der Praxis gescheitert. Also er wollte dieses Modell des Strada-Apparates jetzt im großen Maßstab verwirklichen, und das hat nicht funktioniert. Das, also er hat Schiffbruch erlitten damit, und jetzt sagt der Bürochef, na, also gerade den willst du holen, der in der Praxis gescheitert ist, also das kann auch nicht wirklich gut sein. Und auch als dann Dr. Strada selber dazukommt zu der Besprechung, lässt sich der Bürochef nicht überzeugend davon, dass das also ein fruchtbarer Weg wäre. Im zweiten Bild sprechen dann auch Trautmann, also in dem Fall wird er wieder Romanus genannt, da tauchen wieder die alten Namen auf, ist ganz interessant, also dass sie nicht verwirrt sind. Also Romanus und Trautmann sind dieselbe Person. Dann der nächste ist der German und der Theodosius. Die entsprechen im Übrigen im Märchen den drei Königen, dem goldenen, dem silbernen und dem ehernen König. Der Romanus ist der eherne König, der ist nämlich so der willensbetonte, der Praktiker, der Lebenskünstler, wie ihn der Bürochef gerne nennt, weil er sagt, euch gelingen im Leben alle Dinge, ihr seid so der richtige Praktiker, was ihr anpackt, das funktioniert. Und Der ist aber auch also ganz strikte dagegen, dieses Projekt umzusetzen, wie sich Hilarius wünscht. Er sagt nur interessanterweise eines, aber dem Strada, dem vertraue ich. Dem seine Ideen haben Hand und Fuß, die sind so intensiv, dass ich mir fast denke, dieser Mensch muss in einem früheren Leben schon immensen Einfluss gehabt haben, dass seine Ideen in die ganze Menschheitsgeschichte eingeflossen sind. Und mein Erfolg beruht vielfach gerade auf diesen Ideen, von denen ich sage, da steckt eigentlich irgendwo auch zumindest dieser Dr. Strada dahinter. Der ist eine also ganz bedeutende Persönlichkeit für ihn. Theodosius ist eher skeptisch allen gegenüber, nur der German meint, also man müsste das angehen, also der ist der einzig Positive. Also die drei sind im Gespräch, werden sich aber nicht recht einig, ob das funktionieren kann oder ob das nicht funktionieren kann. Noch dazu stellt sich jetzt Folgendes heraus. Die Menschen, die berufen sind, mitzumachen, also Professor Capesius zum Beispiel, Johannes Thomasius, haben sich selbst zurückgezogen von dem Werk. Thomasius, mittlerweile wieder ganz im künstlerischen Erleben drinnen, schon wieder ein bisschen im Griff von Luzifer, der stärker wird, also er will sich ganz der Schönheit hingeben und sich mit den geistigen Reichen beschäftigen und sich nicht auf was Praktisches einlassen. Vor allem spürt er nämlich, dass aus seinen innersten Tiefen, dass da noch einiges in Gärung ist, was heraus will und mit dem er nicht recht fertig wird, er ist also ziemlich verzweifelt und während er so ganz verzweifelt da sitzt, ist daneben, ohne dass Thomasius es bemerkt, ist der Professor Capesius und erlebt seinen inneren Kampf mit. Und spürt also diese Zweifel, die er in sich hat, blickt geradezu direkt in seine Seele hinein und nimmt das als ein ganz besonderes Zeichen, weil vom Benediktus, vom Geisteslehrer Benediktus hat er erfahren, dass das nur in ganz seltenen Momenten passiert, dass ein Mensch, selbst wenn er Geistesforscher ist, selbst wenn er hellsichtig ist, in das Innere der Seele eines anderen Menschen schauen kann. Wäre ja auch schrecklich sozusagen, wenn so der Geistesforscher da steht und jetzt in jedem ganz genau lesen kann, was vorgeht, also dann wäre ja wirklich jede Intimität verloren gegangen. Also das heißt, das wird nur in ganz besonderen Momenten passiert das und meistens ist es ein Anzeichen dafür, dass derjenige Mensch, der das erleben kann jetzt, der also in die Seele des anderen blickt, dass der gerade in dem Moment steht, auf eine nächste höhere Stufe der geistigen Entwicklung zu steigen. Und als solches Zeichen nimmt es Capesius, wobei er sich jetzt noch nicht ganz sicher ist, habe ich das wirklich erlebt, bilde mir das nur ein. Und er kommt dann ins Gespräch mit dem Thomasius, der ganz erschreckt auffährt, weil er eigentlich alleine sein wollte und gerade diese Zweifel im Moment mit niemandem teilen wollte. Aber für Capesius ist das alles nur die Bestätigung, er hat recht gesehen. Und das heißt für ihn, er steht auf dem Sprung zu einer höheren geistigen Entwicklungsstufe und da will er sich jetzt nicht damit belasten, irgendein äußeres Werk anzugehen. Er möchte sich also ganz seiner geistigen Entwicklung widmen. Und da gibt ihm Felix Balde, den haben wir schon kennengelernt, das ist dieser Naturhellseher, wenn Sie so wollen, Mystiker auch zugleich, gibt ihm ganz recht, wenn man sich der Mystik hingibt, muss man sich ganz von der Außenwelt absondern, man muss sich zurückziehen, nur im innersten Heiligtum kann man das erleben und man soll also ja nicht das sozusagen beschmutzen mit der äußeren Tätigkeit. Und das sieht jetzt der Capesius genauso, also die fallen ohnehin schon weg. Also das Werk des Hilarius ist von Anfang an, kämpft mit großen Schwierigkeiten. Und die Personen sind jetzt so, dass das also in den nächsten Bildern dann geschildert wird, was geistig erlebt wird bei dem Ganzen. wir erleben zum Beispiel einmal den Dr. Strader. Dr. Strader ist gerade unterwegs jetzt mit Capesius, mit der Familie Balde, also mit Felicia und Felix Balde. Wir sind auf einem Ausflug irgendwo in der Natur draußen und Strader spürt bereits, dass die zwei eben nicht mitmachen wollen bei dem Werk und spürt immer mehr eine Kluft zwischen seiner Geistesart und der Geistesart dieser beiden, weil er eben immer wieder sagt, aber ich finde das Geistige am stärksten dann, wenn ich mich mit meinen technischen Dingen befasse. Gerade dann habe ich die geistigen Impulse. Also das ist genau das, wo Capesius und Felix Balde sagen, also alles nur das nicht. Wenn ich in so ganz äußere Dinge gehe, dann verliere ich das Geistige in Wahrheit. Ich muss mich zurückziehen davon. Und andererseits fühlt sich Strader aber intensiv verbunden mit den beiden, was er ja auch durch sein Schicksal ist, aus den vergangenen Inkarnationen heraus. Und er spürt aber, da gibt es im Moment keine Brücke dazwischen, er spürt also immer stärker, wie diese Kluft aufreißt zwischen ihm und den beiden anderen. Und das geht so weit, dass er jetzt selber, Strader, zu einem geistigen Erwachen kommt, zu einem geistig hellsichtigen Erlebnis kommt. Er beginnt also zu spüren die Kräfte, die geistigen Kräfte, mit denen er arbeitet, mit denen er es zu tun hat. Und in diesem Erlebnis erscheint ihm zunächst Maria als geistige Gestalt und macht ihm bittere Vorwürfe. Macht dem Strader bittere Vorwürfe. Der Strader ist jetzt gerade ganz verzweifelt, was da ist, und der sagt, du bist selber schuld, du strahlst nur Finsternis um dich, wo ist dein Licht? Du strahlst nur Finsternis aus. Das sind eben diese arimanischen Kräfte, mit denen er es zu tun hat. Und tatsächlich ist Strader auch umschwebt von solchen arimanischen Schattenwesen. Also das sieht man dann in der Szene, wie er von arimanischen Schattenwesen umschwebt ist und Maria fordert ihn eben auf, sein Licht zu suchen, und er findet es nicht. Also Strader ist dann auch ziemlich niedergeschmettert. Wie oft geistige Erlebnisse, geistige Erfahrungen, durch die man sich selbst erkennt in seinem tieferen Wesen, oft sehr erschütternd sind und selten gleich so beseligend, ach wie toll bin ich doch, wie weit bin ich schon, sondern meistens sieht man als erstes die Hindernisse, die im Weg liegen. Also man wird mit den eigenen Schwächen, mit den eigenen Problemen ganz stark konfrontiert und man geht eigentlich immer irgendwo durch die Hölle durch, wenn man das erlebt. Also das geistige Erlebnis ist immer auch so etwas abgerungen, dass man durch die Hölle geht in gewisser Weise. Also kurze Abschweifung, wir beschäftigen uns zurzeit auch damit, Dantes göttliche Komödie für die Bühne umzusetzen, zu dramatisieren, und da führt der Weg durchs Inferno, durch die Hölle. Und das ist, sagen wir dann immer, ja, die steckt aber wirklich in uns. Da brauchen wir gar nicht weit suchen, um sie zu finden. Wenn wir einmal schauen, welche Schwächen bei uns drinnen sind, wo eben Luzifer und Ariman in Wahrheit mitspielen, dass wir diese Schwächen entwickeln, dann brauchen wir nur in uns hineinschauen. Da ist die Hölle. Das ist das, was uns ans Erdenleben bindet, was uns auch immer wieder zu den Inkarnationen herunterführt, weil wir die Aufgabe haben, alles das aufzulösen im Grunde, das zu verwandeln. Und das ist eine Riesenaufgabe. Eine Riesenaufgabe. Also es kommt im Drama schon sehr deutlich heraus, wie erschüttert Strader über dieses Erlebnis ist, und trotzdem schildert es Steiner noch ganz sanft. Das ist so das erste bisschen davon, von dem zu zeigen, durch welche Erlebnisse man durch muss. Also das ist etwas, was einem ganz bewusst sein muss, der geistige Weg ist ein schwieriger. Es ist eine harte Auseinandersetzung mit diesen Kräften, die in uns selbst sind. Und Strader ist der am meisten eigentlich sich einlässt darauf, diesen Kräften bewusst zu begegnen. Also gerade den finster arimanischen Kräften, die sind die noch weit unangenehmer. Die luziferischen haben ja immer so eine schöne verführerische Seite. Eigentlich führen sie uns zwar auch ganz woanders hin, als wir hinwollen, aber sie tun es immer so, dass es uns angenehm erscheint, wenn wir dort hingehen. Wahrscheinlich erst, wenn wir am Ende dann wirklich im Reich Luzifers gefangen werden, dann wird man darauf kommen. Aber er macht uns den Weg sehr verlockend. Das ist bei Ahriman nicht der Fall. Ich meine, er überzeugt uns zwar logisch, dass wir den Weg gehen müssen, aber er gibt uns nicht irgendwelche süßen Pillen dazu oder so, sondern er ist nüchtern, kalt und voll Schmerzen eigentlich. Im vorigen Drama, da in diesem achten Bild in der Welt Ahrimans, spricht das sogar der Dr. Strada ganz deutlich aus. Er sagt, eigentlich habe ich Mitleid mit dem Ahriman, weil er spürt die Schmerzen. Er ist durch und durch von Schmerzen erfüllt eigentlich. Durch dieses eben ganz in die Materie, ganz ins Materielle hineingehen, ganz in die Verdichtung hineingehen, ganz in das Starre gehen. Das ist etwas, was eigentlich als Schmerz erlebt wird. Und in dem besteht Ahriman. Er ist in gewisser Weise, könnte man sagen, kristallisierter Schmerz, das ist zumindest ein Gesichtspunkt. Und wer die ahrimanischen Kräfte kennenlernen will, muss sich mit diesen Kräften auch im eigenen Wesen auseinandersetzen, weil auch darin wirkt Ahriman ganz stark. Später im Drama wird dann Benediktus dem Strada Aufklärung geben, weil er eben so niedergeschlagen ist darüber und vor allem nicht über die Worte der Maria hinwegkommt, also wo sie ihm vorgeworfen hat, du strahlst nur Finsternis, also überhaupt kein geistiges Licht, du bist zu feige nämlich, um dein geistiges Licht zu strahlen, so sagt sie ihm, du bist zu feige, um dein eigenes geistiges Licht zu strahlen. Und Benediktus klärt ihn aber auf, dass er doch sehr wohl um einen gewaltigen geistigen Schritt weitergekommen ist, nur das, was er bis jetzt erreicht hat, weil er gerade wieder auf eine höhere Stufe steigt, erscheint ihm schon wieder als Finsternis. Das ist nämlich das Interessante. Ich mache geistige Entwicklung zum Licht hin, habe das Licht im Erlebnis, gehe eine Stufe höher und schaue zurück und das Licht erscheint mir schon wieder als Finsternis, weil es eben doch noch nicht die letzte Stufe war. Also alles, was schon errungen ist, das wird dann in der Rückschau wieder zur Finsternis im Grunde, ist noch lange nicht das erreichte Ziel und man muss weiter nach vorne schauen und das versucht ihm dann Benediktus klarzumachen, dass ihm das als Finsternis erscheinen muss, gerade weil er eine Stufe weitergekommen ist. Also das sind schwierige Erlebnisse für den Dr. Strada. Ich will nicht alle Details jetzt ausbreiten, sonst werden wir wahrscheinlich zu spät heute fertig werden. Ich werde ein paar wichtige Punkte herausgreifen. Fünftes und sechstes Bild ist was ganz Interessantes. Fünftes und sechstes Bild führen uns in die Seelenwelt, und zwar in die Sonnensphäre. Was heißt das? Was heißt das? Die handelnden Personen erleben das jetzt, was sie durchgemacht haben, als sie zur jetzigen Inkarnation heruntergestiegen sind. Sie erleben also die Vorgänge, die in der geistigen Welt sich abspielen, die man dort bewusster, weniger bewusst erlebt. Das sechste Bild spielt eben in der Sonnensphäre. Zum Beispiel schildert da ganz deutlich der Felix Balde, wie er gnomenhafte Wesen sieht. Diese gnomenhaften Wesen sind die, die dem Menschen das nötige Gewicht, die nötige Erdenschwere geben, um überhaupt wieder zur Erdeninkarnation herunterzusteigen. Also er spürt den Charakter dieser Wesenheiten ganz deutlich. Da steckt unheimlich viel drin in diesem vierten und fünften Bild. Das ist wirklich die Schilderung, wie der Mensch also durch die geistige Welt durchgeht und wieder herabsteigt, wie auch die karmischen Verbindungen berücksichtigt werden, wie also die Konstellationen entstehen, wer wem karmisch etwas schuldig ist, woraus dann im Erdenleben Antriebe zu bestimmten Taten erfolgen oder dass sich bestimmte Menschen wieder in ganz bestimmten Situationen begegnen werden. Also da ist eine unheimliche Fülle drinnen. Und in dem Bereich sind noch die meisten der Beteiligten halbwegs wach dabei, weil es ist ja so, wenn der Mensch also im Leben zwischen Tod und Geburt durch diese geistigen Planetensphären durchgeht, wenn man so will, bis hinauf zur Saturnsphäre. Also wir steigen auf von der Mondensphäre über die Merkursphäre, Venussphäre, Sonnensphäre, das wird eben geschildert. Also es werden nicht alle einzelnen Stufen geschildert, das wäre zu lang einfach, es ist ein Ausschnitt. Es wird geschildert die Sonnensphäre und dann die Saturnsphäre. Saturnsphäre bedeutet die sogenannte Weltenmitternachtsstunde. Also das ist der Umkehrpunkt, wenn man so will, wo dann man beginnt wieder zu planen, den Abstieg in die nächste Inkarnation. Und diese Weltenmitternachtsstunde wird von den wenigsten Menschen im jenseitigen Dasein bewusst erlebt. Also das hängt eben ganz stark vom geistigen Entwicklungsgrad ab. Eine der wenigen, die das bewusst jetzt verfolgen kann, ist die Maria. Sie erlebt wachend diese Weltenmitternachtsstunde. Was noch immer nicht heißt, dass wenn man dann im Erdenleben inkarniert ist, dass man etwas davon weiß. Ja, das ist noch der nächste Schritt, sich hier erinnern zu können. Das ist noch schwieriger. Also, Maria wird sich später erinnern können. Das ist dann im 9. Bild später wird das geschildert, wie die Erinnerungen der Weltenmitternachtsstunde wieder aufdämmern. Und wie sie sich dann auch zurückerinnern kann an eine frühere Inkarnation in der ägyptischen Zeit. Also eine Inkarnation, die schon lange zurückliegt, in der aber Schlüsselerlebnisse passiert sind, die das Karma aller dieser Menschen bestimmen, die jetzt da mitwirken. Und das wird geschildert im 7. und 8. Bild des Dramas. Also wir werden nach Ägypten geführt. Es müsste etwa spätägyptische Zeit sein, also nicht die Blütezeit der ägyptischen Kultur oder die Anfangszeit der ägyptischen Kultur, sondern eher die Spätzeit der ägyptischen Kultur, wo so ein bisschen schon die Morgendämmerung der griechisch-lateinischen Zeit zu spüren ist, so ganz leise. Zumindest für einen der Beteiligten. Dieser eine Beteiligte, der sogenannte Opferweise wird er hier genannt und zugleich wird er auch als König bezeichnet, also das heißt, er ist Pharao im Grunde, also er hat eine sehr hohe Position und dieser Opferweise ist niemand anderer als der spätere Professor Capesius. Etwas, was Steiner irgendwo mal erwähnt hat, dass Historiker, Capesius ist nämlich Historiker im heutigen Leben, dass die oft also eine Inkarnation in der ägyptischen Zeit, eine bedeutende Inkarnation in der ägyptischen Zeit hatten und besonders dort, wo die ganzen Sachen mit dem Mumifizieren und diese Dinge waren, dass das eine Rolle spielt. Also dass Historiker sind sozusagen das geistige Pendant, die mumifizieren so ein bisschen das, was in der Geschichte passiert ist, in der Vergangenheit passiert ist. Es ist halt jetzt nicht mehr auf körperlicher Ebene, sondern auf geistiger Ebene. Und also dieser Opferweise berät sich nun mit dem Mysten und mit zwei Beratern, mit zwei Tempel, dienen, wenn man so will, also die nicht die höchste priesterliche Aufgabe haben, sondern die eher eine untere Funktion haben, mit denen berät er sich. Es steht nämlich wieder ein Einweihungsvorgang vor der Tür. Und zwar soll ein junger Ägypter, ein junger Neophyte eingeweiht werden. Und zwar mit einer ganz bestimmten Zielsetzung. Er soll danach zum Berater des Königs werden. Und der Opferweise, also Capesius in der früheren Inkarnation, findet aber, dass dieser Neophyte dafür nicht geeignet ist. Er hätte zu viel Schwärmergeist, er würde sich zwar unheimlich begeistern für das Geistige, aber für praktische Dinge sich eben nicht interessieren, und gerade als Berater des Königs würde das überhaupt nicht passen. Und er sagt also, wenn es auf mich ankommt, ich würde diese Einweihung verhindern. Und berät sich aber mit den beiden. Der eine sagt, ja, aber ich bin ja nur so ein Untergeordneter, wer hört schon auf meinen Rat? Und der sagt, ich höre sehr wohl auf deinen Rat, weil ich weiß, dass du tiefe geistige Einblicke hast. Und er bestätigt ihm im Grunde, also, dass dieser Schüler für diese Aufgabe nicht reif ist. Und Capesius, also der Opferweise, bleibt dann alleine zurück, ganz einsam in der Entscheidung, was soll ich jetzt tun? Ich alleine habe auch nicht aber die Macht zu sagen, nein, das findet nicht statt, weil es ist eben trotzdem noch ägyptische Zeit. Auch der Pharao ist nicht allmächtig, sondern er hat eben seine Priesterschaft um sich, er hat den obersten Opferweisen um sich. Also er kann nicht einfach sagen, den will ich nicht oder ich will die Einweihung nicht. Also er muss in gewisser Weise mitspielen. Was soll er tun? Was soll er tun? Er findet es aber einfach aus geistigen Gründen, aus geistiger Einsicht falsch, ihn wirklich einzuweihen. Und er trifft also eine ganz einsame Entscheidung, die sich dann, na, die werde ich dann gleich schildern. Im nächsten Bild wird man sehen, wie die Einweihung abläuft, weil sie läuft ab, aber es passiert etwas dabei. Das ist also das achte Bild. Das achte Bild beginnt damit, dass wir vor dem Einweihungstempel sehen, eine junge Ägypterin sitzen, die sich vor Sehnsucht verzehrt, weil sie doch eigentlich diesen jungen Neophyten liebt, und sie weiß, wenn er eingeweiht ist, ist er für sie verloren. Dann wird es keinen Kontakt mehr geben, und sie sitzt also vor dem Tempel und meint, vielleicht kann ich wenigstens im Träumen mitbekommen, was da passiert, um ein letztes Mal mit ihm in Verbindung zu sein. Diese junge Ägypterin ist niemand anderer als Johannes Thomasius in einer früheren Inkarnation. Also weil ja auch das Geschlecht wechselt oft bei der Wiederverkörperung. Also er ist diese junge Ägypterin, von daher stammt auch immer wieder dieses leidenschaftliche Element, was ihn zu Maria hinzieht. Was eben immer ein bisschen in Konflikt kommt mit der geistigen Beziehung, die die beiden eigentlich jetzt haben sollten. Und damit deutet sich schon sehr deutlich an, wer eigentlich dieser junge Neophyte ist, nämlich Maria. Maria in ihrer damaligen Inkarnation als junger Mann, der eingeweiht werden soll, der aber eigentlich eine sehr starke Neigung auch zu den Sinnesfreuden durchaus hat. Also zu den geistigen Freuden, zu den Sinnesfreuden aber auch. Also das heißt, ein stark luziferisches Element spielt da eine Rolle drinnen. Und jetzt wird dann dieser junge Neophyte von den beiden Tempeldienern hineingeführt in den Tempel. Dort wartet schon die versammelte Priesterschaft, weil so eine Einweihung ging ja nicht so vor sich, dass der einzelne Mensch alleine durch Meditation oder wie auch immer für sich das entwickeln konnte, sondern er musste geführt und geleitet werden durch den ganzen Kreis der Priesterschaft, durch den Kreis der Diener, die das machen, die ihm helfen dabei. Was er aus seinem Ich heraus noch nicht konnte. Ägyptische Einweihung heißt das eigentlich, dass Ich des Menschen noch ausgeschaltet wurde, weil das Ich noch nicht als reif befunden wurde. Man wollte die Seelenkräfte des Geistesschülers stärken durch die Arbeit, durch die geistige Arbeit der Priesterschaft. Und eben auch nicht von einem allein, sondern von einem ganzen Kreis von Priestern. Und wir sehen, wie ihm da zugeführt werden, jetzt im Zuge dieser Einweihungszeremonie, die verschiedensten Kräfte. Da spielen die Elemente eine Rolle, das Feuerelement, das Wasserelement, das Luftelement, das Erdelement. Für jedes dieser Elemente steht einer dieser Tempelpriester. Und die besondere Aufgabe des Opferweisen, der auch also dort ist und auch eine Aufgabe hat, ist in der Meditation ein ganz bestimmtes Wort zu denken, das nicht genannt wird. Ich kann es Ihnen jetzt auch nicht sagen, das ist einmal Geheimnis. muss jeder selber drauf kommen, was das für ein Wort sein könnte. Es ist ein Wort, das sozusagen nicht ausgesprochen wird, vielleicht nicht ausgesprochen werden kann. Und das muss er denken, damit eben gerade das Ich des Geistesschülers im Moment der Einweihung ausgeschaltet wird. Also er hilft ihm dabei, dass jetzt das Ich für den Zeitraum der Einweihung ferngehalten wird. Naja, es steigert sich jetzt alles auf den Moment hin, der oberste Opferweise entzündet die Opferflamme, fordert den Geistesschüler auf, sich in der Meditation jetzt ganz in diese Flamme zu vertiefen, dann kommt langes, langes Schweigen, währenddessen soll der Geistesschüler eben in das geistige Erlebnis verfallen und nach einer langen Pause wird er daraus wieder erweckt und jetzt soll er berichten, was er da erlebt hat, also sozusagen im Moment des Aufwachens noch hereinholen, was er an geistigen Erlebnissen hatte. Das war das Wesen der ägyptischen Einweihung. Gab es in verschiedenen Stufen und Graden, also es gab es in Ägypten dann bis so weit, dass die Menschen in einen dreitägigen todesähnlichen Zustand versetzt wurden und da also wirklich dann die ganz hohen jenseitigen Erlebnisse hatten und gerade in dem Moment aufgeweckt wurden, wo, wenn man noch ein bisschen gezögert hätte, wäre wirklich der Tod eingetreten. Also das in altägyptischen Zeiten beherrschten die Priester das, genau diesen Moment zu erkennen, wo dann am dritten Tag mit dem ersten Sonnenlicht erweckt wurde aus seinem Todesschlaf und oder todesähnlichen Schlaf und dann schnell im Grunde schildern konnte, noch was er erlebt hat. So wie wenn wir heute aufwachen und einen Traum erleben, wenn wir ihn schnell noch festhalten, dann kommt einiges noch. Ansonsten verflüchtigt er sich meistens sehr schnell wieder. Also das müssen Sie sich einfach gesteigert, viel vergrößert vordenken dass es eben nicht nur bloße Träume sind, sondern wirkliche geistige Erlebnisse. Womit ich nicht sage, dass nicht in Träumen auch geistige Erlebnisse sein können, aber da mischt sich halt heute sehr viel. Das ist bei uns heute sehr chaotisch. Das kann banale sinnliche Erinnerungen sein, sinnliche Fantasien. Es können Körperzustände sein, die vielleicht nicht in Ordnung sind und sich in irgendwelche Bilder gleiten. Oder es können auch geistige Erlebnisse sein, aber das können wir heute normalerweise nicht unterscheiden. In Ägypten war die Einweihung eben so, dass es jetzt ganz nur diese rein geistigen Erlebnisse waren. Dazu wurde dieser Einzuweihende monatelang, jahrelang geschult, musste schwere Prüfungen durchmachen, auch körperliche Übungen und alles Mögliche, was er bestehen musste. Nicht selten, dass auch Menschen gestorben sind auf dem Weg dorthin. Das war halt dann das Zeichen, dass sie nicht reif waren. Dann sind sie halt gescheitert. Also es war nicht einfach, der Weg damals. Er ist nie einfach. Es ändert sich die Art. Heute ist das alles, was früher mehr mit körperlichen Mitteln auch noch versucht wurde, müsste heute mehr ins Geistige gehoben werden. Aber da ist es genauso gefährlich in Wahrheit. Also es ist nichts harmlos. Nur wenn man den richtigen Weg geht, ist man auch gegen alle Gefahren gefeit. Das muss man auch dazu sagen. Und der Schulungsweg der Anthroposophie ist ein sehr trittsicherer. Das nur so als Neben. Er ist vielleicht dadurch ein sehr langsamer. Es gibt also irgendwelche fernöstlichen Wege, die sehr schnell zu hellsichtigen Erlebnissen führen. Meistens sind es dann luziferische Erlebnisse. Das geht schnell. Das geht in einem Wochenendseminar unter Umständen. Schaffen die Leute irgendwelche Erlebnisse zu haben. Was es ist halt eine andere Frage und welche Qualität es hat. Beim anthroposophischen Schulungsweg dauert es in der Regel länger, aber das gibt gerade die Sicherheit, also man muss sich nicht fürchten davor. Naja, also dieser junge Neophyte versenkt sich in die Opferflamme, große Pause, er wird erweckt vom höchsten Opferweisen, im Übrigen eine frühere Inkarnation des Benediktus, also der später dann der Geisteslehrer der ganzen handelnden Personen ist. Und jetzt sollte der junge Neophyte sprechen. Schweigen. Zunächst einmal schweigen, alle werden schon ein bisschen unruhig, weil eigentlich müsste jetzt fast wie ein Schwall kommen die Schilderung der geistigen Erlebnisse. Er schweigt. Erste Unruhe, auch der höchste Opferweise ist irritiert und verschwindet dir die geistige Schau. Das wird also zeigen, dass der ganze Einweihungsvorgang schief gegangen ist. Und dann endlich fängt er zu schildern an und schildert in starken Worten das wunderbare seelische Erlebnis, das er hat, diesen Genuss ins körperliche Dasein einzutauchen. Den Genuss am Körperlichen, das schildert er, wie schön das ist, wie toll das ist, sich damit zu verbinden. Und er schildert nichts von höheren geistigen Erlebnissen, sondern eigentlich dem Selbstgenuss in der irdischen Inkarnation. Also Frevel, alle laufen jetzt durcheinander, alle sind verwirrt, weil vorher stehen sie alle wie die ägyptischen Statuen da, wie angenagelt, auf einmal sind alle Opferpriester in Bewegung, Frevel, Tumult und es geht sogar so weit, dass zwei Statuen, die da stehen, zwei Sphinx-Statuen verwandeln sich in Luzifer, in Ahriman und beginnen zu sprechen. Also man sieht, erleben aber nicht alle der Tempelpriester, sondern bezeichnenderweise nur der junge Neophyte, der Benediktus, also sprich der höchste Opferweise und der Opferweise der Capesius. Die drei können das erleben, die anderen wundert sich nur, was die jetzt erzählen, weil für die stehen die Statuen noch. Also es ist natürlich ein geistiges Erlebnis in Wahrheit. Also es zeigt ganz stark, wie der Luzifer und Ahriman beteiligt sind. Also die ganze Einweihungszeremonie scheitert ganz gewaltig und der Wortebewahrer, einer dieser Priester, der später dann der Hilarius gottgetreu sein wird, also der mit dem Holzsägewerk, der ist damals der Wortbewahrer, der erkennt dann sofort, also wo die Schuld liegt, nämlich beim Opferweisen. Der hat das Wort nicht meditiert, nicht gedacht und er sagt dann ganz deutlich, oder es kommt dann ganz deutlich heraus, dass eben das der Weg war, wie dieser Opferweise die Einweihung ganz bewusst verhindert hat, weil der nicht reif war dazu und weil er überhaupt meint, dass diese Art der ägyptischen Einweihung nicht mehr zeitgemäß ist. Dass eine neue Zeit bereits herankommt, in der das Ich eine Rolle spielt, in der das Ich nicht mehr ausgeschaltet werden darf. Und nur, wenn ich es jetzt hereinlasse, kommt halt raus, wie weit wir gekommen sind bis dahin. Also beim Neophyten ist es halt noch nicht so weit gewesen. Also es ist noch sehr stark in seinem Ego eigentlich drinnen. Und das eigentlich Schöpferische, das Ich, ist noch sehr klein ausgebildet. Na ja, klar, irgendwo fangen wir halt einmal an. Aber es wird immer wichtiger, das herauszustellen. Sie müssen berücksichtigen, das ist wirklich ein ganz großer Umschwung, der sich da ankündigt. Weil früher ging alle Geistesschulung darauf, eben nicht das Ich wirklich zu schulen, sondern im Grunde den Astralleib zu schulen, das Seelische zu schulen, unabhängig vom Ich. Das heißt, es zu erfüllen mit den Götterkräften und die machen jetzt. Und das, ich bin Gefäß dafür, dass die Götter in mir wirken, aber das Ich steht daneben irgendwo und mischt sich nicht ein. Und die neue Zeit heißt eigentlich aber, dass das Eintrittstor das Ich selber ist. Von dort wird schon auch das Seelische verwandelt, aber das Ich erfüllt sich mit dem Geistigen und verwandelt selber jetzt das Seelische. Das heißt, nicht von außen durch die Priesterschaft wird es verwandelt, sondern durch das Ich selber, das sich freiwillig aus Freiheit dem Geistigen öffnet. Das ist ein im Grunde ganz anderer Weg, ein ganz anderer geistiger Schulungsweg, der in der ägyptischen Zeit in der noch nicht so gegangen werden konnte, weil das Ich eben noch nicht so weit war. Weil das Ich reift von Inkarnation zu Inkarnation. Manchmal machen wir auch Rückschritte, gibt es auch, aber also es ist nicht immer geradlinig, es ist so zwei Schritte vor, zumindest ein halber zurück, wenn nicht eineinhalb manchmal. Aber das macht nichts. Irgendwie geht es trotzdem weiter, sonst hätten wir kein Ich. Aber Ich heißt, Individualität heißt das, was der Mensch wirklich aus sich selbst macht, durch seine eigene geistige Tätigkeit und in Freiheit das Geistige aufnimmt. Und das spürt eben der Opferweise, dass diese Zeit heranbricht. Und darum stört er ganz bewusst diese Einweihungszeremonie. Und die Folge davon ist, dass er damit aber ein gewaltiges Karma sich auflädt. Weil Auch wenn er in Wahrheit ja völlig recht hat, die neue Zeit bricht heran und er hat ganz recht, dass sich etwas ändern muss, aber er zerstört eigentlich im Grunde diesen ganzen alten Einweihungsweg. Also es ist nicht nur jetzt im Grunde etwas, was nur für den einen Fall Bedeutung hat, sondern er bringt also da eine Kraft hinein, die das Alte zerstört und das bedeutet Karma auf sich laden. Sehen Sie, das ist ein wichtiger Punkt. Man könnte jetzt sagen, na gut, wenn er jetzt brav also dort gestanden wäre, ich gesagt, ja, ich habe meine Zweifel und ich weiß eh, es ist anders, aber ich will ja nicht jetzt ein schweres Schicksal auf mich laden, ich mache es halt wieder. Und auch wenn ich sehe, es ist nicht gut, aber ich mache es halt. Dann würde er auch Karma auf sich laden. Wenn er wissend das zulässt, dass ein Weg, ein schlechter Weg oder ein Weg, der nicht mehr zeitgemäß ist, weitergegangen wird, lädt er Karma auf sich. Wenn er ihn bewusst jetzt stört, diesen Weg, lädt er auch Karma auf sich. Das heißt, es ist nicht so einfach, Karma, Schicksalsbildung zu vermeiden. Und es ist wirklich schwer, weil er mit dem bis in die heutige Zeit der Capesius zu kämpfen hat. Das ist das, was ihm immer nachhängt, im Grunde. Diese karmische Verstrickung von damals, das ist also ein gewaltiger Knoten. Weil es ist immer noch ein Unterschied, ob ich jetzt ein gewaltiges geistiges Ereignis wie eine Einweihung störe, wie ein Einweihungsprinzip störe oder ob ich einmal, wenn man ein grobes Wort gesagt habe. Sollte man auch nicht tun. Auch das zieht Karma nach sich. Aber dieses Karma hier ist ungleich größer. Und das schleppt er mit sich und es bedeutet für den Capesius dann immer, in einer gewissen Einsamkeit dazustehen. Es war sein einsamer Entschluss. Er hat niemand informiert darüber, dass er das machen wird. Er hat sich zwar mit den zwei Beratern ein bisschen besprochen, aber er hat denen auch nicht gesagt, dass er das stören wird. Die hätten wahrscheinlich auch, wären schockiert gewesen darüber. Das war seine ganz einsame Entscheidung. Und diese Einsamkeit, dieses alleine auf sich gestellt sein, das zieht er irgendwo immer jetzt durch die Inkarnationen. Auch im dritten Drama, das wir vorhin besprochen haben, wo er jetzt so ganz isoliert von der Welt da ist, wo er so, wie ich Ihnen gesagt habe, so wie weggetreten, Burnout-Syndrom, wo er so da sitzt und nur in die Welt hineinsteht, da ist er ganz auf sich wieder konzentriert und alles rundherum verschwindet, er ist wieder mit sich allein und muss mit dem fertig werden. Also das ist die Botschaft da irgendwo, dass manchmal man auch wissend Karma auf sich nehmen muss, weil das ist in dem Zeitpunkt schon bewusst, dass das Folgen haben wird. Er weiß, dass das eine ganz bedeutsame Entscheidung ist. Es gibt also da, bevor die Einweihungszeremonie beginnt, dann eben noch so einen Monolog von ihm, wo er ganz alleine steht und wo er eben ringt mit sich, was soll er tun, und es ist ihm ganz klar, dass das Folgen haben wird. Und dass er es trotzdem machen muss. Das heißt, dass er aus seiner eigenen Verantwortung heraus es machen muss. Und auch das ist ein Zeichen, dass bei ihm auch schon der Ich-Impuls einfach sehr stark da ist. Weil sonst würde er sagen, die Weisheit steht dort, was das Priester Kollegium sagt, weil durch das Kollegium sprechen die Götter. Ich meine, so wie es in der Kirche heute noch ist. Die Unfehlbarkeit der Kirche beruht darauf, dass man sagt, über der ganzen Kirche, über der Gemeinschaft der ganzen Päpste und Bischöfe und so weiter, dadurch spricht der Heilige Geist. Ich meine, später ist dann sogar das Dogma noch von der Unfehlbarkeit des Papstes gekommen, aber das kam erst viel, viel später. Nur es ist erst im 19. Jahrhundert dann gekommen. Obwohl es schon immer früher angedacht ist, also in der Kirche dauern Entscheidungen so in der Regel ein paar hundert bis tausend Jahre oder so. Das ist nicht unbedingt so flott dort unterwegs. Aber auch da hat man eigentlich noch das Bild, denn durch die Gemeinschaft der Priester kommt die geistige Wahrheit herein. Obwohl kein Einzelner es überschauen kann, bewusst sozusagen. Und dieses Prinzip war eben in der ägyptischen Zeit ganz stark. Also die Weisheit, die Wahrheit konnte eigentlich nur durch das Kollegium als Ganzes, durch die Priesterschaft als Ganzes erfahren werden. Sicher, es ist heute auch so, dass eine geistige Gemeinschaft mehr und größeres Geistiges herausholen kann als ein einzelner Mensch. Also wenn wir so gemeinsam jetzt reden über die Dramen, kommt mehr herein, als wenn man zu Hause im Studierzimmer oder im Meditationszimmer sitzt. Ist schon klar, aber der Unterschied ist, dass es heute hoffentlich eine Gemeinschaft, eine freie geistige Gemeinschaft ist, wo jeder eine Individualität ist und jeder eben sein unverwechselbares Ich drinnen hat und damit einen schöpferischen Beitrag dazu liefert, zu dem Ganzen. Aber da ist jeder ganz bewusst dabei. Bei diesen alten Gemeinschaften war eben Gott, das eigene Ich spielt keine Rolle. Das muss ich eigentlich im Grunde ganz zurückziehen. Und heute ist es das Eintrittstor. Und eben, dass Capesius diese Entscheidung alleine trifft, ganz alleine, ganz in der Einsamkeit trifft, zeigt, dass der Ich-Impuls bei ihm schon ganz stark ist. Dass er sagt, ich bin eigentlich jetzt, ich weiß mehr als das ganze Kollegium. Ich sehe es, ich sehe diese geistige Wahrheit. Also das ist im Grunde ein ganz gewaltiger Schritt, den Capesius da macht. Also, weil wenn man manchmal so ein bisschen vor in den Dramen schaut, kommt er ein bisschen so unbeholfen, manchmal sogar vor im Vergleich zu anderen. Also er hat jedenfalls große Schwierigkeiten und man denkt sich, also kann ja nicht so ein großer Eingeweihter schon gewesen sein. Nein, er war schon sehr, sehr weit. Aber dieser Schritt, den er gesetzt hat, hat ihm auch große Schwierigkeiten auf den Weg geworfen, obwohl es eine richtige Entscheidung war. Ist vielleicht wichtig zu wissen einfach für uns, dass wir manchmal aus geistiger Einsicht Handlungen begehen müssen, für die wir auch ganz bewusst Folgen auf uns nehmen. Und nicht sagen, so jetzt wird mir das alles positiv im Karma angerechnet. Sondern es hat auch Schattenseiten manchmal und trotzdem müssen wir es tun. Im Endeffekt bringt es uns trotzdem weiter, natürlich, aber wir müssen Schwierigkeiten überwinden. Also so einfach ist es nicht, sagen wir, die richtige Entscheidung und es kommt die geistige Belohnung sozusagen. Das ist viel zu einfach. Das ist im Wesentlichen jetzt das achte Bild gewesen. Danach wird die zweite Pause sein. Die erste Pause, habe ich nicht gesagt, ist vor dem sechsten Bild. Nein, vor dem fünften Bild. Vor dem fünften. Vor der Sonne, vor dem Durchgang durch die geistige Welt, Sonnensphäre, Saturnsphäre und dann kommen die zwei ägyptischen Szenen. Dann ist Pause im neunten Bild. Maria erinnert sich an das, was sie in der Weltenmitternacht erlebt hat. Und sie spürt ganz deutlich, dass sie jetzt sozusagen es im Nacherleben, im Nachdenken, im Irdischen fassen kann. Das hat sie schon in der Weltenmitternacht selber irgendwo gespürt. Sie muss jetzt das Erlebte festhalten, denn dann wird es, wenn ich es jetzt bewusst festhalten kann, dann wird es im Erdenleben Gedanke werden. Da kann ich dieses Gedanke fassen. Und das wird ihr jetzt bewusst und er wird auch ganz bewusst, also die Erlebnisse in der ägyptischen Welt und ihr Zusammenhang mit dem Johannes. Dass er eben die junge Ägypterin war und wie sie mit ihm zusammenhängt. Und dass da also von dort auch die Wurzeln dessen sind, was im Moment Johannes so durcheinander bringt. Wir haben ja geschildert, wie er im zweiten Bild da ziemlich verwirrt und ziemlich niedergeschlagen war, wie da Kräfte aus ihm herauskommen, der Geist von Johannes Jugend, wie es so schön heißt, also wieder so eine Abspaltung, könnte man sagen, vom Doppelgänger, so eine Variante davon und diese Kräfte kommen wieder herauf und jetzt stellt sich heraus ganz deutlich, das hängt mit dieser jungen Ägypterin von damals zusammen. Das heißt, das ist eigentlich der Geist von Johannes Jugend aus Ägypten, der da drinnen rumort und der immer noch die ägyptische Sehnsucht mitbringt aus der damaligen Zeit. Und das erkennt Maria ganz deutlich und auch Johannes kommt dann zur Einsicht mit Hilfe Marias, also dass das so war. Und er beginnt also auch diese Zusammenhänge zu durchschauen. Äh, Dr. Strader, noch was Wichtiges. Dr. Strader kommt zu Benediktus. Ganz andere Geschichte, er kämpft ja immer noch sehr, sehr deutlich damit, mit dem Erlebnis, dass Maria ihm vorgeworfen hat, du strahlst nur Finsternis und dich. Also an dem nagt er immer noch herum und er sagt, er hat jetzt noch ein Erlebnis gehabt, einen Traum gehabt, ein Traumerlebnis. Er sieht sich in einem Boot unterwegs mit Johannes und Maria und so, eben um die Aufgaben zu erfüllen, zu neuen Taten zu fahren, im Sinne des Hilarius sozusagen. Und dann kommt in einem Boot mit dem Bürochef und mit dem Sekretär auch und so entgegen. Und er sieht sich selbst aber jetzt auf diesem anderen Boot, das entgegenkommt und die beiden Boote begegnen sich feindlich. Also es kommt zu einer Art Kampfsituation. Und er sieht sich aber gerade am Steuer des gegnerischen Bootes irgendwie. Ist das so? Ja, genau. Und bitte? Ja, das kommt aber da noch nicht, ja, genau, weil jetzt kommt noch nicht genau heraus, wie der Zusammenhang ist. Und es fehlt eben noch ein Stück und wie er den Benediktus den Traum erzählt, sagt er auch, das Bild ist noch nicht ganz fertig, da fehlt noch irgendetwas. Irgendwas fehlt noch und wenn sich Strader weiter beschäftigen wird mit dem Bild, wird das dann schon irgendwann herauskommen. Also auch der Benediktus kann es im Moment noch nicht recht deuten, was damit verbunden ist. Es muss noch reifen, dieses Bild. Und es wird reifen, aber erst später. Dazwischen eine Szene, die Frau von Hilarius versucht den Bürochef zu überzeugen, er möge doch das Werk von Hilarius unterstützen. Er braucht das so dringend, er braucht Hilfe und er ist doch so erfahren und er kennt das Werk und er ist so niedergeschlagen, der Hilarius, weil sein ganzes Lebenswerk, was er tun will, ihm eigentlich unter den Fingern zerbricht Der Bürochef meint, aber ich kann nicht gegen meine Überzeugung das tun, es geht gegen meine tiefste Überzeugung und es ist eigentlich der Moment gekommen, wo ich mich überhaupt von dem Werk trennen muss, es geht einfach irgendwo nicht. Und die Frau Hilarius bringt den Romanus ins Spiel, weil der Romanus hat ja gesagt, der Strader ist so gut und dem vertraut er, so sehr vertraut er ihm, dass er sogar sagt, meine Kräfte als Romanus, der ich der Lebenspraktiker bin, habe ich eigentlich ihm zu verdanken in Wahrheit, so sehe ich das. Und das alles verfängt aber nicht wirklich ganz beim Bürochef. Und sie sind gerade im Gespräch, kommt der Sekretär herein, mit sehr betretener Miene. Sie fragen ihn, was los ist. Und er sagt, soeben ist die Nachricht gekommen, Dr. Strader ist verstorben. Man hat in den Dramen vorher schon immer wieder mal gehört, dass er irgendwie krank gewesen sein dürfte. Also schon in der Zwischenzeit zwischen ersten und zweiten Drama muss er sehr nahe fast am Tode gewesen sein. Es wird nur so angedeutet, also er ist gesundheitlich immer, dürfte er irgendwelche Probleme auch haben, das schwimmt so durch, das hängt mit dem Einfluss Arimans zusammen, also gerade wenn wir Ariman den Raum geben, von uns Besitz zu greifen, Ariman ist gerade der die Lebenskräfte immer unterminiert irgendwo oder in seine Hände zu bekommen, versucht und zu seinen Zwecken verwendet und dann werden sie der Lebenstätigkeit entzogen irgendwo und also mit dem hat Strader zu kämpfen irgendwo. Und jetzt kommt also die Todesnachricht und die Frau Hilarius ist ganz erschüttert natürlich, vor allem weil sie jetzt die letzte Hoffnung für den Hilarius verloren sieht, weil doch auf den Strader wenigstens noch, da war noch Hoffnung. Also sie geht dann schnell weg zum Hilarius. Und der Bürochef ist aber auch zutiefst erschüttert, weil er darin jetzt wirklich Schicksalsführung irgendwo sieht. Und er hat das erste Mal den Moment, wo er sagt, da spüre ich die Berührung mit dem Geistigen. Ich spüre, da in diesem Ereignis spricht Geistiges. Und man muss dazu sagen, der Bürochef hat sich's nicht leicht gemacht. Er war von Haus aus sicher Praktiker, aber er hat gewusst, der Hilarius beschäftigt sich mit diesen geistigen Dingen, war sogar im Vorsteher da in dem Rosenkreuzer Tempel. Also weil er sich ihm verbunden fühlt, hat er sich interessiert für die geistigen Dinge, hat darüber gelesen, hat halt natürlich noch keine eigenen Erlebnisse, aber hat sich ehrlich damit auseinandergesetzt. Er ist auch nicht so, dass er sagt, ich lehne diese Dinge ab. Das Einzige, was er meint, ich kann sie noch nicht ins praktische Leben umsetzen und Hilarius kann das eben auch nicht. Also er ist nicht negativ direkt dagegen, aber er sagt, die Zeit ist noch nicht reif. Vor allem, weil er selber die Realität des Geistigen noch nicht spürt. Er kann sie zwar gedanklich erfassen, ich lese darüber und sage, ja, das hat irgendwo Hand und Fuß, aber ich erlebe das Geistige noch nicht. In dem Moment, wo er die Todesnachricht hört, spürt er, wie das Schicksal spricht und wie ihn das Geistige berührt. Und er ist tief erschüttert davon und ich versuche immer weiter zu denken, wenn jetzt ein fünftes Drama da wäre, welche Rolle hätte dann der Bürochef? Und ich bin überzeugt, er hätte eine, wo er die Sache in irgendeiner Form weitertreibt, wo er fürs Geistige eintritt, weil das ist sicher nicht bleibt bei dem Punkt stehen, das ist so ein gewaltiges Erlebnis, das da ist, dass da sicher ein Zukunftsauftrag für ihn drinnen steckt, den er selber so empfindet. Und zum Schluss sieht man die Pflegerin des Dr. Strader, also die ihn in den letzten Stunden, in der letzten Zeit gepflegt hat. Es kommt nicht genau heraus, wie lange er jetzt krank war, aber offensichtlich dürfte er schon eine Zeit lang krank gewesen sein, weil sonst hätte er also keine Pflegerin. Die Pflegerin ist im Übrigen die andere Maria in Wahrheit aus dem ersten Drama. Zwischendurch kommt sie eigentlich kaum mehr so dezidiert vor, aber da taucht sie wieder auf. Diese andere Maria im ersten Drama entspricht nämlich der grünen Schlange aus dem Märchen Goethes. Das ist die, die sich aufopfert dann, dass die schöne Brücke über den Fluss gebaut werden kann. Und die hat so eine starke Opferkraft in sich und so, dass sie wirklich anderen Menschen dadurch helfen kann. Und es sowohl in Krankheitsfällen, also bei körperlichen, als auch noch mehr, sagt sie im ersten Drama, bei seelischen Leiden. Und die war also die Pflegerin jetzt. Und sie kommt mit einem Brief, den Strader noch in den letzten Stunden geschrieben hat, an den Benediktus. Und da geht es wieder um diesen Traum mit diesen beiden Boten. Und jetzt kommt sozusagen das letzte Zipferl, was noch gefehlt hat, wo Benediktus gemeint hat, das Bild ist noch nicht vollständig. Und da kommt jetzt heraus, dass eben Strader beschreibt, wie Ahriman da dahinter steckt und wie er das die ganze Geschichte lenkt und dass eben Strader selber mit diesen Kräften verbunden ist und mit diesen Kräften arbeitet. Und dann folgen noch ein paar Zeilen und Benediktus verschwimmt irgendwie die Schrift vor Augen, er kann sie jedenfalls nicht lesen oder deuten. Er lässt den Brief dann sogar fallen, die letzten Zeilen, irgendwas verwirrt ihm den Blick. Und da kommt eine geistige Erscheinung, ein geistiges Wesen, das sich anbietet, Hilfe zu leisten. Und Benediktus erkennt zunächst nicht gleich, welches Wesen das ist. Er meint nur ganz stark in der Meditation jetzt natürlich, ist das, also spielt sich alles geistig ab, dieses Wesen muss sich sozusagen deklarieren, wer es ist. Ich nehme keinen Rat von einem Wesen an, das nicht, also sich zu erkennen gibt. Und ein wichtiger Punkt, also weil das zielt auf das hin, also wenn wir eine geistige Wahrnehmung haben, dann kann ich sie erst dann nehmen, wenn sie sich dem klaren Erkennen eröffnet. Sonst kann das noch so ein wunderschöner Engel oder sonstige Erscheinung sein, die uns alles Mögliche verspricht oder sonst was. Wenn ich sie nicht klar erkennen kann, wenn das sozusagen verhindert wird, dann kann ich den Rat nicht annehmen. Dann muss ich das eigentlich stehen lassen und sagen, ich kann das, dieses Bild im Moment, dieses geistige Erlebnis nicht verwenden. Und in dem Moment, wo Benediktus das sagt, verschwindet die Gestalt. Da kriegt es nämlich mit der Angst zu tun und es stellt sich heraus, es ist Ahriman. Und genau in dem Moment, wo die Gestalt verschwindet, erkennt Benediktus, dass es Ahriman ist. Und er erkennt dadurch auch, welche Kraft Ahriman bewältigen, ja sogar erlösen kann. Das sind dann die letzten schönen Worte im Monolog im Grunde. Ahriman wird dadurch erlöst, dass er sich im klaren menschlichen Denken spiegeln kann. Im klaren, vollbewussten Denken spiegeln kann. Das heißt, wenn wir ihn durchschauen, vollkommen durchschauen, dann wird er uns erstens keine Gefahr mehr sein und er wird von seiner Aufgabe entbunden. Er ist nämlich der, der uns immer täuscht, der uns in Illusionen, in Lügen hinein verstrickt, der uns eben vortäuscht, alles ist materiell zum Beispiel, weil dahinter in Wahrheit Geistiges steckt und so weiter. Also wenn wir das aber klar durchschauen, dann wird er erlöst, dann hat er seine Aufgabe auch erfüllt im Grunde. Also so wie Luzifer durch die Liebe erlöst wird, so wird Ahriman durch das klare, bewusste menschliche Denken erlöst. Das ist die ganz wichtige Schlussbotschaft sozusagen des vierten Dramas oder dieses Zykluses von vier Dramen überhaupt. Also da steckt die Kraft auch drinnen mit den beiden Herrschaften da in doppelter Variation, innen und außen, wie wir mit denen fertig werden können. Weil sie wirken draußen in der Natur wie fast Naturkräfte irgendwo, sie kommen uns von außen entgegen und sie wirken von innen. Und damit müssen wir fertig werden. Und dazu, finde ich, sind die Dramen eine gewaltige Kraftquelle, wenn man sich damit beschäftigt. Ich hätte es selbst also nicht gedacht, wie ich damit vor, weiß ich nicht, wann einmal begonnen habe, sie zu lesen. Und ich habe, wir sagen auf Wienerisch, immer Bahnhof verstanden im Grunde. Das heißt nichts in Wahrheit. Sondern nur einzelne Fetzen davon, aber nicht den Zusammenhang. Und ich denke mir das heute immer noch. Weil ich mir sicher bin, dass da noch so viel mehr drinnen steckt und dass wir ganz am Anfang davon sind. Aber ich bin dankbar für jeden Schritt, den wir gemeinsam mit diesen Werken, mit diesen Erlebnissen gehen können. Gemeinsam zieht sie alle mit ein, weil das gehört zusammen. Es ist so toll, selbst wenn man es nämlich gemeinsam bei einer Probe oder wo spielt, es ist immer noch was anderes, als wenn man es mit dem Publikum gemeinsam erlebt. Und dafür bedanke ich mich, dass wir das morgen und übermorgen dürfen. Danke.